أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيك الشفاء وانت lieber Sheikh
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله herzlich willkommen zum heutigen Ramadan Talk und das ist der ja leider der letzte im Monat Ramadan für dieses Jahr. Möge Allah Azza wa Jalla unsere Taten annehmen. Amen. Möge Allah Azza wa Jalla uns doch mehrere Ramadane erleben lassen Amen. In unserem Leben. Allahumma Amin. Sheikhna, erstmal, wie geht es dir?
Alhamdulillah, jazakallahu khairan.
Die letzten Tage im Monat Ramadan ja. sind angebrochen.
Sahih. Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Amen. Möge Allah uns auch in unserem Lebensende erlauben, noch besser zu werden, so wie wir versuchen, am Ende des Ramadans besser zu werden.
Amen. Möge Allah uns das Beste geben.
Amen.
Thema heute, eine Überlieferung, die ich gerne mit dir oder von dir lernen möchte. Und zwar eine Überlieferung von Anas ibn Malik, radiallahu anhu, wo der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, Kullu bani Adam khatta.
Nein.
وَخَيْرُ الْخَطَّائِنَ التَّوَّابُونَ
ja.
Jeder Sohn Adams begeht Fehler. Mhm. Und die besten aller Fehlermacher sind die Reumütigen, mhm. sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sinngemäß übersetzt. Bei dieser Überlieferung, Sheikh Ayman, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, كُلُّ بَنِي آدَمْ خَطَّى
ja.
Und das Interessante ist, dass er jetzt diesen zweiten Abschnitt, wenn ich es mal so ausdrücken darf, beginnt, وَخَيْرُ الْخَطَّائِنَ, das heißt die besten aller Fehlermacher.
Mhm.
Das heißt, بَنِي آدَمْ wird ausgetauscht durch Fehlermacher.
Mhm.
Ist der Begriff Fehlermacher und diese Sünden ein Synonym für Bani Adam?
Barakallahu fik, bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Wie du gesagt hast, dieser Hadith zeigt die Eigenart des Menschen. Jeder Mensch, jeder Sohn Adams begeht Sünden. Wie auch Nabi sallallahu alaihi wasallam in einem anderen Hadith sagte, jedem wurde es aufgeschrieben, seinen Anteil an Sünde. Natürlich gemeint ist nicht damit, es wurde ihm aufgezwungen, sondern Allah azza wa jalla weiß, dass jeder Mensch Fehler begeht. Und deswegen hat er uns dieses Tor offen gelassen, dass von diesen Menschen, die sündigen, die besten unter ihnen, das heißt, es gibt Gute, das sind diejenigen, die bereuen. Also das ist das Motto im Leben, nicht als Engel zu leben, weil keiner von uns ein Engel ist, sondern als Reumütiger.
Hm. Ja, wie ist es jetzt, was macht die Sünde eigentlich mit uns? Denn es gibt viele, die sagen, guck mal, der Prophet Hassan sagt doch, ja, der Sohn Adams, er macht Fehler, er macht Sünden, ich kann nichts dafür, ich bin draußen oder möge Allah uns bewahren, ich trinke Alkohol und so weiter. Das ist halt so.
Hm.
Ja. Ist die Einstellung so? Das heißt, sollten wir so mit den Sünden umgehen, beziehungsweise ist das ein Entschuldigungsgrund, Sünden zu begehen?
Ja, das ist diese Ausrede, ja, mit dem Schicksal. Und die Ulema haben ja darüber geredet, zu argumentieren mit dem Schicksal. Ich kann nichts dafür. Deswegen muss man verstehen, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen erschaffen, dass er Nein sagen kann. So hat er ihn erschaffen. Das heißt, ein Mensch muss nicht sündigen im Sinne von, dass er ohne Sünde nicht überleben könnte. Aber Allah weiß, dass wir so schwach sind, dass wir irgendwann mal nicht Nein zur Sünde sagen.
Mhm.
Das ist ein himmelweiter Unterschied. Das heißt, Allah liebt es, dass wir nicht sündigen, aber er weiß, dass wir sündigen. Und deswegen liebt er diejenigen, die bereuen. Und in einem anderen Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr nicht sündigen würdet, dann würde Allah euch vergehen lassen. Und ein Volk erschaffen, das sündigt und bereut. Das heißt, Allah Azza wa Jal, warum hat er uns so erschaffen? Damit wir immer die Abhängigkeit vor Augen halten, dass wir Allah brauchen. Es gibt viele Aspekte, die wir nicht kennen, wenn wir nicht sündigen würden. Niemand weiß, wie wichtig Helligkeit ist, wenn er nicht weiß, was Finsternis ist. Und deswegen durch die Gegensätze werden Dinge klar, وبالضدي تتميز الأشياء. Und wie auch Ibn al-Qayyim rahimahullah also mehrere Gründe erwähnt hat, warum man sündigt, warum es überhaupt Iblis gibt. Das heißt, wir würden nicht wissen, was bedeutet verzeihen. dass Allah der Allverzeihende ist, dass Allah der Allvergebende ist, dass Allah der Gütige ist, wenn wir nicht sündigen würden. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht so erschaffen, dass wir nicht sündigen können. Aber auf der anderen Seite ist er so gütig, dass er uns rettet. Mit der Voraussetzung, dass wir bereuen und zurückkehren.
Das heißt, wir Menschen ja, sind Wesen, die Fehler machen und Fehler begehen können. Ja. Aber der Grund, also das ist eigentlich gar nicht das, was wir uns so betrachten sollen, drüber den Kopf zerbrechen sollten, sondern wir sollen streben, das hat uns Allah auch gegeben, das Streben, keine Sünden zu begehen.
Genau.
Aber wenn wir dann Sünden begehen oder ausrutschen und Fehler machen, so sollen wir nicht demotiviert sein.
Genau.
Denn es gibt das Tor der Reue, was ja auch in diesem Hadith jetzt auch erwähnt wird. Vielleicht noch eine Frage zum Nachhaken. Diese Sünde, wenn man leichtfertig damit umgeht, jetzt die Sünden, dass jemand zum Beispiel ständig sagt, ich kann nicht ohne Musik.
Ja.
Ja. Oder ich kann nicht meine Blicke senken. Oder ich kann nicht meine Zunge hüten. Das heißt, mit diesen Sinnesorganen, die Sünden, die man begeht, welchen Einfluss hat das auf den Körper? Ist das wirklich nur eine Sache, die dann der Engel aufschreibt, okay, der hat eine Sünde begangen? Oder was verursacht das mehr? Oder welche Folgen haben also diese Sünden?
Genau, also die Sünden sind verheerend. Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, hütet euch davor, Sünden zu verharmlosen. Iyyakum wa muhaqqirati dhunub. Das heißt, dass du sagst, okay, das ist ja nur eine kleine Sünde, ja, und so weiter. Denn, wie die Gelehrten auch sagen, ein Meer besteht aus einzelnen Tropfen. Ja, wenige Tropfen fallen herunter und es gibt eine Überschwemmung. Und genauso ist es, dass wir, wenn wir sündigen, irgendwann mal überflutet werden und ertrinken in unseren Sünden. Und deswegen sagen auch die Gelehrten, betrachte dir nicht, wie klein die Sünde ist, sondern wie großartig derjenige ist, dem du dich hier widersetzt. Eben Allah subhanahu wa ta'ala und das Salaf al-Salih haben ja gesagt, ihr begeht Sünden und denkt, das ist nichts Besonderes. Für uns waren das verheerende Sünden in unseren Augen. Also Tabi'in und Sahaba reden jetzt miteinander. Ja. Was sollen wir dann sagen? Das heißt, Sünden sind verheerend, wenn man nicht bereut. Das heißt, diejenigen, die nicht bereuen, diejenigen, die keine Änderung im Leben anstreben, nicht endlich raus aus dieser Sucht gehen wollen, möge Allah uns davor bewahren, die werden vernichtet. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in einem wirklich erschütternden Hadith für jeden von uns, am Tag der Auferstehung werden Menschen kommen mit Bergen an Sünden, mit Bergen an guten Taten. Und dann wird Allah azza wa jal diese Berge vernichten. Dann sagten die Sahaba radiallahu anhum, ja Rasulallah, gehören die zu uns? Also die haben das nicht so richtig verstanden. Sind das Muslime oder sind das von der anderen Religion? Gehören die zu uns? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, sie beten so wie ihr betet. Und sie fasten so wie ihr fastet. Und sie haben einen Anteil nachts, also am Gebet, so wie ihr. Doch wenn sie alleine sind, übertreten sie die Grenzen Allahs. Möge Allah uns davor bewahren.
Amen.
Und das ist, die Ulama sagen, dass Allah Azza wa Jal jemandem seine Hasanat vollkommen zerstört, ist eigentlich nur, wenn er rausfällt aus der Religion. Ansonsten wirst du nie all deine guten Taten verlieren. Wenn aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es werden Leute kommen mit Bergen an Hasanat und dann vernichtet Allah diese Hasanat. Deswegen haben sich die Gelehrten gefragt, das bedeutet ja, sie sind ja Ungläubige am Ende geworden, oder nicht? Und wie ist die Antwort, obwohl sie haben gebetet und gefastet? Und die Ulama sagen, weil sie nicht bereut haben. Das Problem bei einer Sünde, die du nicht bereust, deine Seele wird so eine Neigung haben, so einen Drang, dass du vielleicht, muss nicht sein, aber die Gefahr besteht, dass du nicht mehr akzeptierst, dass Allah diese Sünde verboten hat. Und das ist Unglaube. Das heißt, dass jemand, der trinkt zwar Alkohol, und am Anfang hat er noch Gewissensbisse, aber dann das zweite Mal ist einfacher als das erste Mal, das zehnte Mal einfacher als das fünfte Mal. Irgendwann liebt er diese Sünde, bis er dann irgendwann sich sagt, ich finde es schlecht, dass Alkohol verboten ist. Dann ist er raus aus dieser Religion. Aber wie hat das angefangen? Mit dem ersten Schluck. Das hat angefangen mit der kleinen Sünde. Und deswegen, Sünden sind verheerend, möge Allah uns davor bewahren.
Amen. Das heißt, das ist wirklich der Weg Richtung Kufur.
Möge Allah uns bewahren.
Möge Allah uns bewahren, subhanallah. Wirklich. Das erschreckt natürlich, ja. Allein nur auch der Aspekt, dass man überlegt, Yawm al-Qiyamah gibt es Al-Mizan und die Taten und auch die Sünden und so weiter sind dort und werden gewogen. Das heißt, es hat eine Konsequenz und gleichzeitig liegt es in unserer Hand, ob wir welche Tat wir machen. Rechtschaffene oder sündhaft handeln, möge Allah Azzajal uns recht leiten.
Amin.
Barakallahu fik, Sheikhna. Deine Ausführung stellt natürlich automatisch, stellen wir uns jetzt die Frage, wie bereuen wir jetzt?
Nein.
Der Prophet Sallam sagte, der beste aller Fehlermacher sind die Reumütigen. Wie machen wir das?
Also natürlich, wenn Allah einem die Reue nicht schenkt, wird er die Reue nie finden. Wir sind blind, ohne das Licht Allahs Jalla wa Ala. Diese Tür zur Reue, wenn Allah dich nicht führt, wirst du sie nicht finden. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und Allah hat sie zur Reue geführt, auf dass sie bereut haben. Und deswegen sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah, die Reue des Menschen ist umgeben von zwei Reuen Allahs. Was heißt zwei Reuen Allahs? Einmal die Hilfe zur Reue, dann bereut ja der Mensch erst und dann die Annahme der Reue. Deswegen der Name At-Tawwab hat zwei Bedeutungen. Der zur Reue Leitende und der Reue Annehmende. Das heißt, wir müssen Allah anflehen, bitte öffne uns das Tor zur Reue. Leite uns zur Reue. Und danach nehme unsere Reue an. Und wir werden erst unsere Sünden bedauern, wenn wir wissen, was uns entgeht. Und was uns erwartet. Was uns entgeht an Gnade, Gunst, Belohnung Allahs. Und was uns erwartet an Zorn Allahs Jalla Jalaluhu und Strafe Allahs, möge Allah uns davor bewahren.
Amen.
Das heißt, Allah anflehen, aufrichtig, dass du wirklich sagst, Ya Rabbi, ich kann nicht mehr. Ya Rabbi, die Sünde hat mich fertig gemacht. Ya Rabbi, ich hasse diese Sünde, Ya Rabbi. Shaitan sagt dir, aber du Heuchler, warum sündigst du trotzdem? Ja, ich bin schwach. Ich sage immer wieder, wie jemand,
ja, das sagen, viele. Ja. Das sagen, ich will bereuen, ich hasse diese Sünde, aber ich mach's morgen wieder, übermorgen wieder. Also was bringt mir die Reue?
Genau, das ist es ja. Das ist genauso wie jemand, der ist unterernährt und sagt, okay, das war's, ich muss sterben. Aber es gibt doch eine Lösung. Ernähr dich. Du musst jetzt nicht sterben. Nur weil du jetzt unterernährt bist und kurz vor dem Tod bist, heißt das nicht, dass es dein Ende ist, sondern nimm einen Schluck Wasser, nimm einen kleinen Happen, am nächsten Tag noch mal einen Schluck Wasser, noch einen Happen. Du kannst, möge Allah uns bewahren, wenn man krank ist und man kann nicht mehr essen, kannst du nicht sofort 5 Gänge-Menü essen. Du musst langsam wieder ans Essen trainiert werden, besonders so nach Schlaganfällen und so, möge Allah bewahren.
Amen.
Ja, da bekommt man ja erstmal eine Sonde, Flüssiges und so weiter und so fort, bis man dann wieder essen kann. Nun, der Sünder ist unterernährt. Aber du kannst wieder stark werden. Der Unterernährte, ja, wenn da jemand liegt, leblos, weil er unterernährt ist, wenn du dem sagst, renn weg, es brennt gerade, der wird dir sagen, ich weiß, dass es brennt. Ich weiß, dass die Flamme mich jetzt ergreifen wird. Ich kann nicht rennen. Warum kann er nicht? Er ist zu schwach. Und so ist es bei uns. Warum sind wir umzingelt von der Sünde? Weil wir unterernährt sind. Die Nahrung ist Ramadan. Das, was du im Ramadan, diese Trainingseinheiten, Salah, Koran, Dhikr, Spende, Fasten. Und das müssen wir umso mehr machen, besonders nach Ramadan. Ramadan war jetzt die Reha. Und du hast mitbekommen, das ist die Behandlung. Also nach Ramadan trainiere weiter. Bi'idhnillahi.
السلام عليكم مولانا جزاكم الله خير الله يفتح عليكم مولانا
الله يحفظكم
الله يجزيكم خير
الله يفتح عليكم الحمد لله وانت
بارك الله فيك
نعم und das muss man wissen. Allah subhanahu wa ta'ala, ein wunderschöner Hadith, der uns immer wieder Hoffnung gibt. Allah sagt im heiligen Hadith, mein Diener weiß, dass er einen Herrn hat, der bestraft für die Sünde, aber er vergibt die Sünde. So bereut er. Aber dann begeht er wieder die Sünde. Und er weiß, er hat einen Herrn, der bestraft aufgrund von Sünde. Aber er vergibt die Sünde. So bereut er. Aber er begeht wieder die Sünde. Und er weiß, er hat einen Herrn, der bestraft aufgrund der Sünde. Und vergibt die Sünde. So bittet er um Vergebung. Dann sagt Allah Azza wa Jalla, tue, was du willst, ich werde dir vergeben. Das bedeutet also nicht, okay, nach 3 Tauba darf ich jetzt alle Sünden machen. Nein, sondern das bedeutet, solange du so lebst, Sünde, du bereust. Sünde, du bereust. Was bedeutet, du bereust? Du kämpfst gegen die Sünde. Du sündigst nicht, ohne zu zucken, sondern du bist regelrecht von deiner Seele gezwungen, gedrängt worden zu sein. Du schreist, nein, ich will nicht. Aber du wirst dahin gezogen. So soll dein Herz leben. Wenn du so sündigst, möge Allah uns vor Sünden bewahren, Amen. Wirst du nach der Sünde sofort sagen, Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Ist genauso wie jemand, der wurde gezerrt zu irgendetwas und dann haben sie ihn losgelassen. Was macht er? Der wird nicht so ganz langsam rumlaufen. Okay, tschüss. Der wird dann rennen, wegrennen. So rennst du von dieser Sünde weg. Und du willst dich beschützen. Wenn Allah sieht, dass du kämpfst, wird dir Allah ein gutes Ende geben. Bi'idhnillah. Wallazina jahadu fina, lanahdiyannahum subulana. Diejenigen, die kämpfen auf unserem Wege, also natürlich auch gegen die Seele, gegen die Sünde, gegen die Sucht, jene werden wir recht leiten.
Das heißt, diese Einflüsterung vom Shaitan, ja, du bereust, gehst zur Moschee, aber dann machst du sowieso die Sünde morgen. Das heißt, auf diese Einflüsterung soll man eigentlich nicht hören. Sondern wenn du innerlich sagst, ich will diese Sünde nicht mehr, aber dann bist du doch noch ausgerutscht und nochmal ausgerutscht, ist eigentlich nur die einzige Lösung, weiter aufstehen und weitermachen.
Natürlich. Wenn jemand, möge Allah bewahren, Krebs hat und der macht gerade seine Chemotherapie, die erste Sitzung. Und die Ärzte sagen ihm, guck mal, sieht gut aus, Alhamdulillah, ist kein Endstadium und erfahrungsgemäß wirkt das. Jetzt stell dir mal vor, nach der ersten Sitzung, Krebs ist immer noch da. Kommt jetzt jemand und sagt, hör mal zu, lass es sein. Guck mal, der Krebs ist noch da. Warum tust du dir das an und das... Da wirst du sagen, hallo, der Weg dauert. Das müssen mehrere Sitzungen. Chemo, dann Strahlentherapie, dann vielleicht nochmal eine OP, dann der Prozess. Und dann am Ende bin ich gesund. Und genauso, der Shaitan kommt dir am Anfang der Behandlung, wir sind alle noch zu Beginn der Behandlung, sagt er dir, hör auf mit der Behandlung. Warum glaubst du ihm? Warum fällst du rein in diese Falle? Die Behandlung geht weiter. Und Allah, der Heilende, hat versprochen, dass er diejenigen unterstützt, die ihn um Hilfe bitten. Deswegen gebe nie auf, egal wie tief du gesunken bist, egal wie sehr, in welchem Sumpf du gelandet bist. Sag, ja Rabbi, rette mich. Dann wird Allah dich retten. Aber er will sehen, dass du kämpfst. Es wird jetzt nicht so sein, ja Rabbi, rette mich, ich bin Abu Bakr geworden. So wird es nicht sein, bei keinem. Er will sehen, dass du es ernst meinst. Er will sehen, dass du Allah über alles liebst. Er weiß, du bist schwach. Du kannst nicht Nein sagen. Jetzt bist du noch gefesselt vom Shaitan. Aber diese Fesseln wird Allah lösen, wenn er sieht, dass du kämpfst gegen diese Einflüsterung des Shaitan.
Subhanallah.
Alaykum salam.
Möge Allah dich segnen.
Ajma'in.
Du hast eben erwähnt, der Monat Ramadan, dieses ist diese Trainingseinheit oder auch diese Schule, die uns das lehrt. Und wir fangen an im Monat Ramadan mit Ibadat und so weiter und wir bitten auch um Vergebung. Na. Aber explizit über die letzten Tage fragt Aisha radiallahu anha unseren Prophet, was Sallallahu sie machen soll, wenn sie ja doch weiß, heute ist Laylatul Qadr. Und da sagte der Prophet, sprich die Dua, Allahumma innaka afuun tuhibbu afa fa'fu anna oder fa'fu anni. Das heißt, oh Allah, du bist der Vergebende, liebste Vergebung, so vergib mir.
Na.
Das ist ja auch ein Zeichen. Das ist ja am Ende geht es also auch um die Vergebung.
Um Vergebung, Jazakallahu khair. Also dieser Ratschlag des edlen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, möge Allah uns mit ihm vereinen.
Amen.
Wie liebevoll er ist. Wie leicht er uns den Weg gemacht hat. Er hat ihr nicht gesagt, so, vergesst das Schlafen und vergesst die ganze Welt und nur noch Koran und beten nonstop. Sie sagte, wenn Laylatul Qadr ist, was soll ich machen? Sag diesen wunderschönen Dua.
Man hat eigentlich erwartet, vielleicht 2 Seiten.
Oder nicht, oder ganze Kilometer Katalog, Dua. So, und das machst du jetzt bitte, ja? Der Islam ist einfach. Allah will dir den Weg zum Paradies nicht erschweren. Und was soll, an was sollst du denken in Laylatul Qadr? Vergebung Allahs. Du sollst an deine Sünden denken und an die Verzeihung Allahs. Und dieser Dua, Allah ibarik fiek, damit wir ihn genießen, musst du dir vorstellen, möge Allah uns davor bewahren. Wie du da Yawm al-Qiyamah stehst. Du wirst gezerrt Richtung Jahannam. Möge Allah uns vor Jahannam bewahren. Amen. Ja Rabbi, lass uns ins Paradies eintreten, Amen, ohne vorherige Strafe, Amen, und ohne vorherige Abrechnung. Wie wirst du da um Rettung und Verzeihung anflehen? Jeder von uns wird sagen, ja Rabbi, verzeih mir, ja Rabbi. Oder nicht? So soll dein Herz schreien. Allahumma innaka afuwwun. Denke an eine Sünde. Denke an die Strafe für diese Sünde. Denke an das Organ, mit dem du diese Sünde begangen hast. Was machen die Sabanier mit diesem Organ? Du hast mit Augen gesündigt. Was glaubst du, was die Sabanier, die Engel des Höllenfeuers, mit deinen Augen anstellen werden? Was glaubst du? Du hast mit deiner Hand gesündigt. Du hast mit deinen Beinen gesündigt. Was glaubst du, was die mit deinen Beinen machen in Jahannam? Möge Allah uns davor bewahren.
Amen.
Und jetzt sagst du, Allahumma innaka afuwwun. Das bedeutet, ja Rabbi, ich bin nicht der Erste, der gesündigt hat. Innaka afuwwun, du bist der Allverzeihende. Schon vor mir hast du verziehen, ja Rabbi. Und nicht nur das, das machst du nicht notgedrungen. Nein, nein, du liebst es. Tuhibbul afwa. Fa'fu anni. Bei jedem Mal wiederholen eine Sünde. Und noch einmal, stell dir dieses Szenario vor, wie du vor Allah stehst, die Waagschale, möge Allah bewahren, die Sünden überwiegen, ja Latif, ja Rabbi. Und dann hörst du nur, nimmt ihn in Jahannam, möge Allah uns davor bewahren. Wie wirst du sagen, Verzeihung, 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 bitte Verzeihung. Wie wirst du schreien? So sollst du, wenn du alleine bist, in der Nacht, zwischen dir und Allah, und du denkst an diese eine Sünde, sagst, ja Rabbi, du hast mir diese Augen gegeben. Ja Rabbi, du hast mir diese Ohren gegeben. Ja Rabbi, verzeih mir, ich habe sie missbraucht. Dein Geschenk habe ich veruntreut, ja Rabbi. Rede mit deinem Herrn. Erklär ihm, dass es dir leid tut. Ja Rabbi, ich wünsche mir ein Leben ohne Sünde. Ja Rabbi, ich liebe dich. Ja Rabbi, ich will nicht, dass du sauer bist auf mich. Ja Rabbi, ich will nicht, dass du zornig bist. Ja Rabbi, mach mir die Sünde nicht mehr schmackhaft. Nimm mir die Lust aus meinem Herz. Flehe deinen Herrn an. Mit diesen Gefühlen sollst du sagen, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Besonders, wir haben ja inshallah am Mittwoch die Nacht zum 27. und dann haben wir nochmal die Nacht zum 29. Und wenn Ramadan 30 Nächte wäre, vielleicht sogar die letzte Nacht. Und einige Ulama, wir wissen es nicht ganz genau, wann Laylatul Qadr ist. Aber eins muss auch klar sein. Höhepunkt ist der 27. Das heißt, die Nacht zum 27. gibst du nochmal Gas. Aber nicht danach schlafen. 29. könnte nochmal Laylatul Qadr sein. Aber da muss schon in der Kurve ein Höhepunkt sein. Die Nacht zum 27. Weil einige Ulama, sag mir, wenn die Zeit um ist. Ja, alles gut. Einige Ulama sagen, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat ja Laylatul Qadr vergessen, oder nicht? Er hat es gewusst und dann hat er es vergessen. Da haben sich zwei gestritten und dann. So, das bedeutet, wenn Laylatul Qadr nicht immer in derselben Nacht gewesen wäre, da gibt es nichts zu vergessen. Warum? Ja, mal da, mal da, mal da, mal. Was willst du da vergessen? Also sagen einige, dadurch, dass An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wusste, wann es ist und dass er es vergessen hat, muss es eine bestimmte Nacht sein. Wenn wir zusätzlich dazu einige Sahabe, ich glaube es war Ibn Mas'ud, auf jeden Fall einer der Sahabe, der geschworen hat, es ist die Nacht zum 27. Deswegen sagen einige Ulama, es ist wahrscheinlicher. 100% wissen wir es nicht. Aber das bedeutet, nutze jede Nacht, aber die Nacht zum 27. umso mehr. Umso mehr mit was? Reue. Einfach bereuen. Ja Rabbi, ich bin es leid zu sündigen. Ja Rabbi, ich will nicht mehr. Rette mich. Viele von uns sündigen und haben noch nie Allah um Rettung gebeten. Oder nicht? sagst Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Aber aus dem Herzen hat man vielleicht unser einer nur nie gesagt, Ya Rabbi, rette mich. Ya Rabbi, bitte mach so, dass ich diese Sünde hasse. Hast du das aus tiefem Herzen mal von Allah verlangt? Also nutze diese Tage, besonders diese Nächte, um zu bereuen. Möge Allah uns eine Reue schenken.
Amen.
Und selbst, und das ist wichtig, und entschuldige, dass ich jetzt so lange geredet habe.
Bitte, bitte.
Und selbst wenn du wieder hinfällst, vergiss nicht, die Behandlung geht weiter. Du bist krank. Ich bin krank. Wir sind alle krank. Unsere Herzen sind noch nicht ganz gesund. Du darfst nie denken, nur weil du nochmal ausgerutscht bist, Allah hasst dich. Allah sieht dich. Und Allah weiß, dass du kämpfst. Und Allah weiß, was für Fitten es gibt. Allah ist der Allkundige. Weiß er nicht, was in deinem Kopf geht? Weiß er nicht, dass du kämpfst? Weißt du nicht, dass es dir nicht mehr gut geht? Er weiß es. Aber er liebt es, dich zu sehen, wie du kämpfst für Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sei dir gewiss, das Ende wird gut sein. Möge Allah uns ein gutes Ende geben.
Allahumma amin. Barakallahu fik.
Fikum barakallahu.
Möge Allah azawajal dich segnen, dein Wissen mehren.
Ajma'in, Habibi.
Möge Allah uns allesamt recht leiten in diesen Nächten. Möge Allah azawajal uns von den Reumütigen machen.
Amin.
Barakallahu fikum, geehrte Geschwister.
Amin.
Für die Aufmerksamkeit und für das Geduld. Möge Allah noch unseren Sheikh und unseren Sheikh
Sayyid
und euch allesamt segnen und uns annehmen. Barakallahu
fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum.